Deutschlandfunk Nova. Update.
I wish you a wonderful digital summit here in Tallinn.
EU-Digitalgipfel in Estland, in Tallinn. Die estnische Präsidentin Kersti Kaljulaid hat ihre Eröffnungsrede gehalten und wünscht allen einen schönen Gipfel. Dann steigt sie vom Podium, um kurz mit Kanzlerin Angela Merkel und dem finnischen Premierminister Juha Sipilä zu sprechen.
We are the foolish idealists.
Wir sind die albernen Idealisten, sagt die estnische Präsidentin. Nein, nein, sagt Sipilä, ihr habt es ja schon geschafft. Aber ihr seid doch auch dabei, meint Kaljulaid. Ja, aber sehr langsam, sagt dann Merkel.
Ja, aber slowly, slowly.
Dieses kurze Gespräch zeigt ziemlich klar, wie es ist. Estland ist ganz weit vorne, was Digitalisierung angeht und will die EU mitziehen. Deutschland dagegen ist noch nicht ganz angekommen in der digitalen Welt. Thema jetzt im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Estland ist, was Digitalisierung angeht, ganz weit vorne, nennt sich selbst auch e-Estonia. Seit 2005 können die Menschen online wählen, alle Bürger haben einen digitalen Personalausweis, können so gut wie alle Behörden Dinge im Netz erledigen. Die estnische Regierung selbst sagt, dass das Land damit jeden Monat einen Papierberg spart, der so hoch ist wie der Eiffelturm. Von Digitalisierung haben vor allem die Menschen auf dem Land was und die sozial Schwachen, sagt Kaljulaid.
Digital society could do so much. To help those living in rural areas. They face the heaviest burden to travel to government offices and businesses. Digital services would also help those with low incomes. Digital services are cheaper to use, much cheaper than those on paper.
Einen großen Gleichmacher nennt die Präsidentin die Digitalisierung. Und der soll auch in Europa angesetzt werden. Deshalb jetzt dieser Gipfel in Tallinn. Es geht zum Beispiel darum, schnelles Internet auszubauen, um Datenaustausch, Cybersicherheit und darum, Verwaltungen digitaler zu machen. Und um die Frage, wie man mit großen Internetkonzernen wie Google oder Amazon künftig umgehen soll, damit die nicht nur Gewinne einfahren, sondern auch Steuern in der EU zahlen. Die meisten dieser Punkte stehen auch in einem Positionspapier, das Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien vor dem Gipfel entwickelt haben. Wir müssen digital weiter nach vorne, sagt auch Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel.
Wenn wir hier nicht fertig bringen zu sagen, wir haben ein gemeinsames Ziel, Europa auf der Weltkarte in der digitalen Welt zu haben, dann haben wir ein Problem. Google ist amerikanisch, Amazon ist amerikanisch, Samsung ist koreanisch. Wo ist Europa?
Deutschland hinkt, was Digitalisierung angeht, auch hinterher. In Sachen digitale Dienstleistungen kommen wir nur auf Platz 19 von insgesamt 28, verglichen mit anderen Industrienationen. Das kritisiert die Bertelsmann-Stiftung und nennt die Bundesrepublik eine digitale Servicewüste. Deutsche Unternehmen müssen schneller sein bei der Entwicklung, das meint Christoph Käse. Er hat im Silicon Valley gelebt und ist Executive Vice President bei Axel Springer. Sein Ansatz, auch mal Produkte mit nur einer Funktion entwickeln und nicht immer alles auf einmal wollen. Als Beispiel nennt er im Deutschlandfunk WhatsApp. Da gab es zuerst nur die SMS-Funktion und erst später kamen Töne, Videos und Chats dazu.
Der traditionelle europäisch-deutsche Ansatz wäre gewesen, all diese Funktionen von Anfang an einzubauen. Dann hätte die Entwicklungszeit viel länger gedauert und wenn das Produkt dann nicht gelaufen wäre, wenn es keine Resonanz beim Publikum gegeben hätte, hätte niemand gewusst, woran liegt es. Liegt es an der einen Funktion, liegt es an der anderen. Wenn man ganz schmal anfängt, schnell ist und trotzdem gut, kann man die Frage viel besser beantworten, was beim Publikum gut ankam und was nicht.
Zweiter Kritikpunkt an Deutschland, die Infrastruktur ist schlecht. Der Breitbandausbau geht so langsam. Das sagt auch Anke Domscheit-Berg, Netzaktivistin, früher Piratenpolitikerin und jetzt für die Linke im neuen Bundestag. Im Deutschlandfunk nennt sie Beispiele, wie es anders laufen könnte.
Das ist ein Land wie Schweden. Dort haben 2/3 aller Kommunen ihr eigenes Glasfasernetz. Da behandelt man das als Teil der Daseinsvorsorge, die in kommunale Hand gehört. Da managen die Stadtwerke eben nicht bloß die Abwasserleitungen, sondern auch die Glasfaserleitungen. Und am Ende ist das sogar ein interessantes Geschäftsmodell, wo große Einnahmen für Kommunen bei rauskommen. Und man hat ein schnelles, preiswertes Internet für alle.
Auch in vielen anderen EU-Ländern hapert es an der Umsetzung. Viele haben aber auch Angst davor, dass Datenmassen von Bürgern im Netz landen. Die Esten geben auch sehr viele private Daten ins System, selbst Arztberichte und Rezepte. Aber, sagt Thomas Holstein, Computerexperte in Frankfurt und an der TU Tallinn,
während in Deutschland immer alle von Big Data sprechen, wird in Estland setzt man auf Distributed Data. Die Daten sind also verteilt gespeichert. Ja, durch diese Authentifizierung kann nicht der Finanzbeamte auf meine Gesundheitsdaten zugreifen. Und selbst wenn irgendeine Datenbank geknackt wird, da die ja nur einen bestimmten Teilbereich beinhaltet, ist das Risiko ganz einfach minimiert.
Holstein sieht Estland als großes Vorbild für Deutschland und für Europa. Estland selbst hat die Vision, dass Freizügigkeit der Daten die fünfte Grundfreiheit der EU wird, neben dem freien Verkehr von Personen, Dienstleistungen, Waren und Kapital. Bis dahin wird es wohl noch eine ganze Weile dauern.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Der Digitalgipfel ist natürlich auch Thema im Netz. Für viele macht Gastgeber Estland auf dem Gebiet alles richtig, im Gegensatz zu Deutschland. Andreas Rinke ist selbst in Tallinn und meint auf Twitter: Einen Tag in Estland und man hat bereits den Eindruck, aus einem digitalen Entwicklungsland zu kommen. Und Andreas Eiting ergänzt: Das ist Deutschland, wenn du per E-Mail etwas an eine Behörde schickst und die Empfangsbestätigung per Brief kommt. Sebastian Feltel ist genervt. Das Buzzword, was ich bald nicht mehr hören kann, ist Digitalisierung. Als ob wir bis letztes Jahr in einer analogen Welt gelebt haben. Für Silke Herrmann ist noch etwas anderes wichtig. Sie twittert: Kommunikation ist in erster Linie ein sozialer und kein technischer Prozess. Das darf auch jede Art von Digitalisierung nicht vergessen.
Was sonst noch wichtig war?
Bei der Polizei in Konstanz stehen die Telefone nicht still. Nach dem Fund vergifteter Lebensmittel in Friedrichshafen am Bodensee haben sich hunderte Menschen mit Hinweisen gemeldet. Das sagt Polizeisprecher Jens Purath.
Vielzahl der Bürger haben sich gemeldet und waren besorgt. Aber wir haben auch über 100 Hinweise zu dem mutmaßlichen Gift aus Bringer. Diese Hinweise werden jetzt von der Sonderkommission abgearbeitet.
Eine heiße Spur gibt es bis jetzt noch nicht. Die Polizei hatte gestern Bilder des Verdächtigen veröffentlicht. Der Mann soll damit gedroht haben, bis morgen noch mehr Lebensmittel in Supermärkten und Drogerien zu vergiften, wenn er nicht einen hohen Millionenbetrag von Lebensmittelkonzernen bekommt. 5 vergiftete Gläschen mit Babynahrung hat die Polizei schon vor 2 Wochen in Friedrichshafen entdeckt. Bis der Mann gefasst ist, sollen Kunden darauf achten, dass die Verpackung nicht kaputt ist. Trotz aller Kritik, Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder ist in den Aufsichtsrat von Rosneft gewählt worden. Er leitet den Rat sogar. Rosneft ist der größte Ölkonzern in Russland, halbstaatlich und umstritten. Korrespondent Markus Sambale hat die Einzelheiten.
Nach seiner Wahl kündigte Gerhard Schröder an, er wolle auf dem neuen Posten seine Erfahrung aus Politik und Wirtschaft einbringen, zum Wohl des Rosneft-Konzerns. Als Vorsitzender des Aufsichtsrates sehe er es als seine Aufgabe an, zwischen den Anteilseignern des Unternehmens zu vermitteln, sagte Schröder. Der Chef von Rosneft, Igor Sechin, lobte Schröder in den höchsten Tönen. Gerhard Schröder sei in die Geschichte eingegangen als deutscher Regierungschef, der Russland gegenüber am loyalsten gewesen sei.
Schröder hat für seine Aufsichtsratspläne schon vorab viel Kritik bekommen, weil Rosneft wegen der Ukraine-Krise auf der EU-Sanktionsliste steht. Schröder selbst lässt diese Kritik nicht gelten.
Es geht um mein Leben und darüber bestimme ich.
Hunderttausende Rohingya in Myanmar sind auf der Flucht vor Gewalt in ihrer Heimat. Bei weitem nicht alle schaffen die Überfahrt nach Bangladesch. Gestern ist dort ein Flüchtlingsboot vor der Küste gekentert. Inzwischen rechnet die Internationale Organisation für Migration mit mehr als 60 Toten. 23 Tote sind demnach bestätigt, 40 Menschen werden noch vermisst. An Bord sollen rund 80 Rohingya gewesen sein. Die UNO hat gestern Abend über die Lage der Rohingya beraten. Konkrete Ergebnisse, eine Resolution oder Sanktionen gab es aber nicht.
Was noch wichtig wird:
Die Katalanen wollen am Wochenende über ihre Unabhängigkeit von Spanien abstimmen. Das Referendum am Sonntag ist umstritten. Das Verfassungsgericht hat es sogar untersagt. Kataloniens Ministerpräsident Carles Puigdemont.
Pesar de todas estas condiciones.
Trotz aller Umstände, die einer Demokratie nicht angemessen sind, gibt es etwas, das nicht nur stabil geblieben, sondern sogar noch stärker geworden ist. Die Mobilisierung der Wähler. Heute gibt es in Katalonien noch mehr Lust abzustimmen als vor 15 Tagen. Das lässt sich nicht mehr stoppen.
Allerdings ist fraglich, wer wirklich wählen gehen kann. Die Polizei hat die Anweisung, Wahllokale abzuriegeln und Urnen zu beschlagnahmen. Viele befürchten Gewalt. Spanische Medien berichten, dass sich Autonome und Rechtsextreme aus ganz Europa auf den Weg nach Barcelona gemacht haben. Das Auswärtige Amt hat Urlauber in Katalonien aufgerufen, vorsichtig zu sein.
Und sonst in der Welt?
Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat eine Protestaktion ungarischer Dorfbewohner gegen Flüchtlinge gelobt. Die Menschen wollten eben keine Migranten aufnehmen, nicht in ihrem Land und nicht in ihrem Dorf, so Orban am Rande des EU-Treffens. Die NGO Migration Aid wollte in dem südungarischen Dorf Öschenyi 2 Familien in einer Pension unterbringen und ihnen etwas Erholung ermöglichen. Die Familien sind laut der NGO als Flüchtlinge in Ungarn anerkannt. Die Dorfbewohner wehrten sich dagegen. Der Besitzer der Pension erhielt Morddrohungen. Ihm und dem Bürgermeister wurden die Reifen zerstochen. Auf einer Versammlung äußerten die Bewohner lautstark ihre Befürchtungen. Der Bürgermeister des 2000-Einwohner-Dorfes trat schließlich zurück. Ein Sprecher der NGO zeigte Verständnis für die Sorgen. Die ungarische Regierung setze schließlich darauf, mit ihrer Anti-Flüchtlingskampagne Ängste zu schüren. Die Organisation habe aber mittlerweile Angebote von anderen Gemeinden bekommen. In London gibt es viele Sehenswürdigkeiten, vom Buckingham Palace bis zum London Eye. Ein Bus mit chinesischen Touristen hat diese Woche für Fotos an der Ruine des Grenfell Tower gehalten. In dem Hochhaus sind bei einem Feuer im Juni mindestens 80 Menschen gestorben. Britische Medien reagierten mit Empörung. Das Reiseunternehmen hat daraufhin den Reiseleiter nach Hause geschickt und den Busfahrer suspendiert. Die Firma, die den Bus an die Reisegruppe vermietet hatte, hat sich entschuldigt und Geld gespendet, das an die Opfer der Brandkatastrophe gehen soll. Die zuständige Stadtverwaltung hat diese Woche eingeräumt, dass es zu lange dauert, alle Überlebenden unterzubringen. Bisher hat erst ein Bruchteil von ihnen auf Dauer eine neue Wohnung gefunden. Mona Lisa lächelt so geheimnisvoll, vielleicht weil sie weiß, dass Leonardo da Vinci sie auch nackt gemalt hat. Es gibt eine Kohleskizze einer nackten Frau, die verblüffende Ähnlichkeit mit der Mona Lisa hat. Die Zeichnung ist seit 150 Jahren in Besitz des Musée Comte du Domaine de Chantilly im Norden von Paris. Bisher war schon klar, die Skizze stammt zumindest aus der Werkstatt da Vincis. Jetzt sagen die Da Vinci-Experten des Louvre, es gibt Hinweise, dass Leonardo da Vinci selbst den Akt gezeichnet hat, parallel zur Mona Lisa. Die Bilder haben die gleiche Größe, Hände und Körper sind nahezu identisch. Um die Mona Lisa ranken sich ja einige Mythen. Am wahrscheinlichsten ist die Erklärung, dass sie die Frau eines florentinischen Textilhändlers zeigt, Lisa Gherardini.
Wissensnachrichten.
Moskitos sind nicht nur extrem nervig, sie können auch sehr gefährlich sein. Dann nämlich, wenn sie Krankheiten wie Malaria übertragen. Forscher haben jetzt möglicherweise einen Weg gefunden, um die Malaria-Übertragung zu bekämpfen. Mathis Dirkes aus den Wissensnachrichten, wie funktioniert das?
Ja, indem man nicht die Moskitos tötet, sondern die Malaria-Parasiten im Körper der Moskitos bekämpft. Das haben die Forscher tatsächlich geschafft, und zwar indem sie praktisch das Immunsystem der Moskitos gestärkt haben.
Und wie das genau? Also gibt es wirklich Mittel für Moskito-Abwehrkräfte?
Ja, wenn man mit Gentechnik arbeitet. Die Forscher haben da bestimmte Darmbakterien der Moskitos verändert und dadurch konnten die Moskitos dann die Malaria-Parasiten besser abwehren.
Es klingt schön einfach, Darmbakterien pushen, die Moskitos stärker machen. Das hat dann schon geholfen?
Ja, beim Versuch im Labor hat das offenbar schon sehr gut geklappt. Die starken Darmbakterien haben also quasi dafür gesorgt, dass die Malaria-Parasiten sich fast gar nicht mehr ausbreiten konnten. Und rund 84% der Moskitos hatten auch gar kein Malaria mehr.
Jetzt kann man ja nicht jeden Moskito persönlich per Hand mit Antimalaria-Darmbakterien ausstatten. Gibt es dafür eine Lösung?
Ja, die Lösung muss natürlich sein, dass sich die Antimalaria-Darmbakterien selbst verbreiten, also auch bei der nächsten Moskito-Generation ankommen. Die Forscher aus den USA und aus China schreiben im Fachmagazin Science, dass sie dafür auch ein geeignetes Darmbakterium gefunden haben. Das ist eins, das auch beim Moskitosex weitergegeben wird. Dieses Darmbakterium landet dann auch in den Eierstöcken der Moskitoweibchen, bleibt bei denen an den Eiern kleben. Und wenn dann die Larven irgendwann mal im Wasser sind, dann nehmen sie auch diese Antimalaria-Darmbakterien auf. Das ist jedenfalls die Theorie.
Wieso jetzt nur Theorie? Es hört sich doch so an, als würde das schon super funktionieren.
Naja, weil das Ganze halt bisher nur im Labor getestet wurde. Übrigens genauso wie noch eine zweite Antimalaria-Idee, die ist auch gestern in Science veröffentlicht worden. Und auch da haben Forscher aus den USA mit Gentechnik gearbeitet und auch die Darmbakterien beeinflusst. Und sie haben dabei noch was Interessantes entdeckt, nämlich, dass sie damit die Sexvorlieben der Moskitos verändern können. Und zwar so, dass sich am Ende immer resistente Moskitos eher mit nicht resistenten paaren und sich so eben diese bessere Abwehr gegen Malaria gut ausbreitet. Aber wie gesagt, beide Ansätze bisher nur im Labor getestet. Beide sollen jetzt dann irgendwann auch nochmal quasi in freier Wildbahn ausprobiert werden.
Also mal gucken, was letztendlich dabei rauskommt. Und wir gucken jetzt nochmal auf den Tsunami in Japan vor 6 Jahren. Der hat nämlich nicht nur die Atomkatastrophe von Fukushima mit ausgelöst, er hatte auch Folgen in den USA.
Ja, genauer gesagt an der Westküste der USA. Da wurden nämlich nicht nur Plastikteile und Holz aus Japan angespült, sondern offenbar auch Tiere aus Japan. Forscher schreiben im Fachmagazin Science, dass sie rund 300 Arten lebendig gefunden haben. Unter anderem waren da Fische dabei, Muscheln, Schnecken, Würmer und Krebse. So ein Transport von Tieren über weite Strecken könnte in Zukunft auch häufiger vorkommen, sagen die Forscher. Nicht nur eben bei solchen Naturkatastrophen, sondern auch wegen dieses vielen Plastikmülls, der im Meer schwimmt und auf dem die Tiere dann quasi mitreisen.
Zum Schluss noch ein Blick nach Afrika. Wenn es da um Ernährung geht, denken wir meistens zu Recht an Hunger und an Unterernährung. Aber in Teilen Afrikas wird auch Übergewicht zu einem Problem. Forscher aus Deutschland und Kenia haben dafür eine Erklärung gefunden. Und zwar welche?
Sie sagen, es liegt an den Supermärkten. Also viele Kenianer kaufen inzwischen nicht mehr bei traditionellen Märkten, sondern kaufen inzwischen bei Discountern ein, in denen es dann viele ungesunde, viele verarbeitete Lebensmittel gibt. Und bei ihnen war tatsächlich das Risiko, um 20% höher dick zu werden. Die Forscher schlagen jetzt vor, dass auch in Kenia mehr Werbung für gesundes Essen gemacht werden muss.
Wetter. Eine Regenfront arbeitet sich gerade ganz langsam aus dem Westen in Richtung Restdeutschland vor. Das Wetter ist entsprechend zweigeteilt. Heute Abend Wolken und Regenschauer im Westen. Im Osten und Südosten bleibt es schön. Das Gleiche gilt fürs Wochenende. Im Westen mild, aber regnerisch. Im Osten schöner Altweibersommer. Höchsttemperaturen morgen zwischen 15 und 22 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.